willkommen beim Mission Projekterfolg Podcast, deinem Guide für erfolgreiche Projekte. In unserem Podcast hören wir genau zu, wo es wirklich drückt. Ihr könnt euer Thema mit uns teilen und wir kümmern uns darum, Antworten zu geben und aufzuzeigen, worauf es dabei wirklich ankommt. Mein Name ist Stefan Scharf und das heutige Thema Change Management, Rückenwind statt Gegenwind, kommt diesmal von Valerian. Lieben Dank für deinen Impuls, Valerian. Und los geht's. Bevor wir in die Lösung reingehen, wie ich Change Management vernünftig in eine Organisation einführen aus Gegenwind, Rückenwind gestalte, schauen wir uns mal erstmal als allererstes an, was überhaupt Change Management bedeutet und was die Definition davon ist. Hier bedienen wir uns mal beim Duden. Und zwar ist hier die Definition von Change Management das Initiieren, Leiten und Durchführen von grundlegenden Veränderungsprozessen in Unternehmen. Somit ist auf der anderen Seite auch ein Change-Projekt ein zielgerichtetes und einmaliges Vorhaben, um diesen Change mit Berücksichtigung von Vorgaben wie Zeit, Ressourcen, Qualität und anderen Zielen diese Veränderung zu erreichen. Nachdem wir gerade besprochen haben, was Change-Management überhaupt ist, kommen wir zum Kernproblem. Das Kernproblem liegt darin, je nachdem, welche Studie gerade vorliegt, zwischen 60-70% aller Change-Projekte scheitern. Und das ist eine wirklich signifikante Zahl. Das heißt, die Chance, dass dein Change oder die benötigte Veränderung, die du auf einer, zum Beispiel einer Strategieentscheidung getroffen hast, zu mehr als 60% scheitern wird. Und was ist aber der Grund? Einer der Hauptgründe ist, dass Veränderungen mehr oder weniger automatisch zu Widerständen führen. Man könnte sogar noch weiter gehen. Je härter, rücksichtsvoller und tiefgreifender eine Veränderung in deiner Organisation ist, umso größer ist der zu erwartende Widerstand. Die Frage ist also nicht, ob es einen Widerstand geben wird, sondern wie stark der Widerstand ist, wie sich dieser Widerstand ausdrückt und wie du ihm begegnen kannst. Man könnte auch sagen, jedes Change-Management-Projekt ist nur so erfolgreich, wie es erfolgreich mit Widerständen umgehen kann. Wow, das klingt jetzt erstmal überhaupt nicht erfreulich und es sieht auch nach einem großen Faktor aus, dass das eigene Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Schauen wir uns doch aber mal den Widerstand mal von der anderen Seite an. Wir versuchen uns mal in die andere Seite rein zu versetzen, was die Organisation oder einzelne Mitglieder der Organisation darüber denken können und wie uns das dabei hilft, Widerstand auch positiv zu sehen und nicht nur positiv zu sehen, sondern auch diesen Gegenwind als Rückenwind zu nutzen. Dazu kommen wir erstmal zu Punkt Nummer 1. Widerstand ist wichtig. Warum? Es ist einmal auf alle Fälle ein Schutz für einzelne Teams als auch für die Organisation insgesamt, dass nicht jeder Change um die Ecke kommt und sofort umgesetzt wird. Weil das wäre ja auch ziemlich unreflektiert. Und es kann ja zum Beispiel sein, dass sich irgendjemand eine Änderung ausgedacht hat, aber sie halt nicht richtig Ende zu Ende gedacht hat. Das heißt also, es gibt halt Einwände, es gibt dort Punkte, die nicht berücksichtigt worden sind, wo ich zwar eine Arbeitserleichterung schaffen möchte, aber auf einmal zu viel mehr Arbeit und zu viel mehr Aufwand damit führen werde. Diese Sachen sind in der Hinsicht gut, wenn sie nach oben poppen und dass dieser Schutz sozusagen von in Anführungszeichen unsinnigen Änderungen ja besteht. Das nächste ist halt, dass wir, und das ist auch so ein bisschen, geht so ein bisschen mit dem Punkt davor einher, mit dem Schutz. Ich habe auch eine Informationsquelle, was meine Schwachstellen sind. Und wenn ich Schwachstellen erkenne, weil dagegen Widerstand kommt, dann kann ich das als Information sehen, dass ich dort besser werden muss mit meinem Change-Vorhaben und kann daraus auch schon Lösungsansätze ableiten. Das nächste Gute am Widerstand ist, dort, wo ich Widerstand habe, ist keiner tot. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt aufgesagt, aber bedenkt einmal, ja, ihr wollt einen wirklich tiefgreifenden Wechsel durchführen und bekommt gar kein Feedback. Ihr habt gar kein Engagement. Dadurch, dass ihr Feedback bekommt, zwar nicht so, wie ihr euch das vielleicht in dem Moment wünscht, weil es Widerstand gibt, aber trotzdem habt ihr an dem Moment Engagement zu dem, was ihr gerade tut. Das heißt, dieses Engagement könnt ihr auch verwenden, um daraus wieder Schwachstellen zu sehen und Lösungsansätze, wie damit umzugehen ist, aufarbeiten. Und ihr habt gleichzeitig einen Ansatz, um mit den Leuten ja, in den Dialog zu treten, um diesen Wandel voranzutreiben. Kommen wir jetzt zu den Gründen für Widerstand. Im Grunde genommen kannst du drei Ebenen beobachten, in denen Widerstand auftaucht. Das eine ist die rationale Ebene, das eine ist die politische Ebene und das andere, sehr wichtig, ist People Business, die emotionale Ebene. In den vorliegenden Studien für Gründe von Widerstand habe ich mir hier eine persönliche Top 5 erstellt, die ich mit euch durchgehen möchte. Punkt Nummer 1, Ziel und Sinn ist unklar. Wenn dir selber persönlich der Ziel und der Sinn völlig unklar ist, dann ist es auch nicht lohnenswert, dort irgendwie zu investieren. Und noch viel schlimmer, wenn du auch noch denkst, dass sozusagen dieses Ziel, was dahinter steht, gegen das arbeitest, was du eigentlich hast in deiner Position oder in deinem Team oder in deinem Fachbereich, dann wirst du in den Widerstand gehen. Das nächste auf der Top-5-Liste ist fehlende Identifizierung mit dem Ziel oder Vorgehen. Also nicht nur, dass wir ja gerade gesprochen haben, dass es unklar ist, aber nur stell dir mal vor, dieses Ziel oder Vorgehen, das ist klar, aber es hat mit deiner Rolle und mit deiner Tätigkeit rein gar nichts zu tun. Das kann aber das Ziel für den Change an sich sein, ja, wie zum Beispiel, dass Prozesse automatisiert werden sollen oder harmonisiert werden sollen über mehrere Standorte hinweg. Ja, du findest es aber viel besser, wenn es dort Abweichungen in Prozessen in den jeweiligen Niederlassungen gibt. Ja, also es wäre so ein Zielkonflikt. Das nächste wäre aber zum Beispiel auch, du kannst auch mit dem Vorgehen des Change-Projektes nicht einer Meinung sein. Zum Beispiel bist du ein Freund agiler Methoden, aber zum Beispiel von dem Change Management Consulting Unternehmen, wo das halt als klassisches Programm aufgesetzt und nicht mal als Hybrid. Schon hier regt sich ein Widerstand, wo selber der Bereich mit den Zielen, die Ziele zwar verstanden hat, sich auch damit identifizieren kann, aber mit den Vorgehen, wie es durchgezogen wird, damit nicht übereinkommt. Das nächste, was wichtig ist, und ich würde mal sagen, das ist so ein Kernpunkt, ja, das ist die fehlende Eingebundenheit der Organisation. Organisation klingt relativ nüchtern, aber am Ende des Tages sind das Menschen. So, und Menschen haben ein hohes intrinsisches Bedürfnis, selber Zukunft mitzugestalten. Werden sie also nicht eingebunden, nicht vernünftig informiert, also diese Kommunikation nehme ich mal als so eine Vorstufe gleich mit rein, sie werden nicht klar informiert, was vor sich geht. Sie werden noch nicht mit eingebunden. Sie werden in Entscheidungsprozesse und die Gestaltung von diesem Change nicht mit eingebunden oder nur wenig. Dann wird sich auch hier im Widerstand regen. Ja, nach dem Motto, ihr wollt uns hier etwas von oben runter reindrücken. Ich sehe weder den Sinn, nicht bei der ganzen Geschichte, ich bin mit eurem Vorgehen nicht einverstanden und ich darf jetzt noch nicht mal in irgendeiner Art und Weise das, was für meine Arbeit wichtig ist, mit einbringen. So, das wird Widerstand erzeugen. Das nächste, was kommt, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, der zahlt auf diese emotionale Ebene ganz stark ein, wie der vorherige Punkt, und zwar ist das das Thema Angst, und zwar Angst vor dem Unbekannten. Diese Angst ist nicht zu unterschätzen. Da, wo die Menschen jetzt gerade sind, selbst wenn es nicht gut ist, aber das kennen sie. Sie haben sich daran eingerichtet. Sie haben Strategien entdeckt und führen sie halt aus und setzen sie um, wie sie mit dem aktuellen Bekannten und egal wie ungünstig es ist, damit sage ich jetzt mal zurande kommen. Das Unbekannte wiederum ist zwar eine Verheißung, dass es besser wird, aber es ist auch erstmal nur eine Verheißung. Es kann ja noch schlimmer sein als davor und ich habe keine adäquaten Antworten, wie ich damit als Einzelner in der Organisation umgehen kann. Das heißt also, diese Angst, ja, läuft hier auf dieser emotionalen Ebene. Und emotionale Ebene ist an der Stelle auch nochmal herauszunehmen. Da kommst du halt mit Logik alleine nicht weiter. Das heißt, hier geht es wirklich darum, halt auf Emotionen einzugehen und den Menschen die Angst zu nehmen. Natürlich halt mit rationalen Emotionen, mit rationalen Argumenten natürlich auch. Ja, aber du musst halt wirklich Leute mitnehmen. So, der nächste und letzte Grund auf meiner Top 5 für Gründe für Widerstände ist halt, dass irgendjemand, ja, als Individuum, aber auch Team, ja, ein Team, das Eigenwohl, ja, von dem Gesamtwohl stellt. So, was könnte so ein Eigenwohl zum Beispiel sein? Ein Eigenwohl könnte zum Beispiel sein, wie Gewohnheit, das haben wir schon immer gemacht. Ich möchte nichts Neues lernen. Ich möchte es so machen, wie ich es die ganze Zeit mache. Darin bin ich auch gut, so wie ich es die ganze Zeit mache. Es könnte auch sein, dass ich daran nicht gut bin. Und da ist es mir wichtiger, wie es mir geht oder wie es meinem Team, wie es uns als Team geht, wie als das Gesamtwohl. Das nächste könnte auch zum Beispiel sein, ein Eigenwohl ist zum Beispiel Bequemlichkeit. Ne? Ich muss auf einmal, ne? Ich möchte zwar eingebunden sein, ne? Und ich werde mit eingebunden, aber auf der anderen Seite muss ich da auch Aufwand investieren. Ich muss in Meetings teilnehmen, ich muss mir was ausdenken, ich muss an Workshops teilnehmen, ich muss auch aktiv sein. Und gegebenenfalls bin ich ja so mit dem Job, in dem ich gerade unterwegs bin, eine bestimmte Sachbearbeitung mache und die IT-Systeme, die geändert werden sollen, verändern, aktiv verändern. Das ist auch wieder zusätzlich Aufwand, der oben mit drauf kommt, der mir eventuell Druck bei der Arbeit gibt, weil ich ja weniger Zeit habe für meine reguläre Tagesarbeit. Also hier könnte zum Beispiel auch Bequemlichkeit eines der Gründe der Widerstände sein. So, das wären aus meiner Sicht die 5 Gründe des Widerstandes. Wenn ihr noch andere Gründe für Widerstand seht, die ich gerade nicht in der Top 5 aufgelistet habe, dann schreibt sie mir gerne hier mal in den Kommentar, den Podcast mit rein. Nachdem wir gerade die Gründe für Widerstand näher durchleuchtet haben, schauen wir uns jetzt an, und zwar deine goldene Regel im Change-Projekt. Und zwar, die Regel lautet, je früher du einen Widerstand erkennst, umso schneller kannst du ihn an der Wurzel beheben und ihm erst gar keine Chance geben. Denn je größer ein Widerstand wird, desto mehr kann er sich auch ausbreiten oder auch zum Beispiel über die 3 Ebenen, die wir gerade besprochen haben, rational, politisch und emotional, dort Auswirkungen zeigen. Und umso größer steigt die Chance, dass dein Change-Projekt gegen die Wand fährt. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Den Gegenwind in Rückenwind verwandeln. An 9 Punkten kannst du sehen, wie du in deinem Projekt daran arbeiten kannst, Widerstände in Rückenwind zu verwandeln. Fangen wir mit Punkt Nummer 1 an. Dein Change hat eine starke Vision und diese Vision kannst du mit messbaren Zielen definieren. Nehmen wir ein Beispiel für eine starke Vision. Damit ich also die Mehrheit meiner Organisation hinter mich scharren kann, damit sie mich unterstützt, überhaupt diesen Change durchzuziehen, weil wie gesagt, jeder Change ist auch Aufwand. Damit ich also den Großteil der Organisation hinter mich bekomme, mich zu unterstützen, brauche ich eine starke Vision. Als Beispiel für so eine Vision habe ich mir mal den Amazon Marketplace genommen. Und da gibt es eigentlich sogar schon fast 2 Visionen, die da miteinander gekoppelt sind. Folgende Vision habe ich mal extrahiert. Achtung! Das ist meine Interpretation der Vision für den Marketplace. Sollte irgendjemand von Amazon gerade mithören und hat eine Korrektur, ganz gerne in die Kommentare. Die Vision vom Amazon Marketplace ist es, zu einem globalen Marktplatz zu werden, damit jeder Kunde eine so breite Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten bekommt, damit er für sich das beste Produkt findet Und jetzt kommt der zweite Teil, der jedem Verkäufer die Möglichkeit bietet, auf diesem Marktplatz erfolgreich zu sein. So, wow. Und im Grunde genommen, Amazon setzt das gerade auch ziemlich erfolgreich um, also nach meiner persönlichen Meinung. Und ich habe dort die Auswahlmöglichkeit und ich habe verschiedenste Produkte und ich habe ein ähnliches Produkt in unterschiedlichsten Varianten. Ich habe ein Notebook in der gleichen Leistungsklasse, einmal von Dell, einmal von Samsung, einmal von als ThinkPad, ja, und so weiter durch. Das heißt, ich habe diese Auswahlmöglichkeit und es ist völlig egal, woher dieses Produkt herkommt. Und als Verkäufer bekomme ich eine Plattform, in der ich ganz einfach dort meinen eigenen Bereich einrichten kann, um an diesen Verkäufen zu partizipieren. Wenn ich diese Vision habe, kann ich sie auch messen. Und zwar kann ich messbare Ziele einführen, wenn ich zum Beispiel sage, okay, was habe ich denn? Habe ich wirklich eine breite Vielfalt, eine breite Auswahlmöglichkeit? Ich kann mehrere Messkriterien einsetzen, um das Produktportfolio, was über den Marktplatz angeboten wird, halt zu messen. Habe ich, wie viel Waren habe ich an sich? Wie viele Varianten von den Waren habe ich? Welche Vielfalt biete ich also halt an? So, dann kann ich auch messen, wie viele Kunden zieht meine Plattform an, wie viele Verkäufer zieht meine Plattform an. Das sind alles nur ganz wenige, ganz grobe Beispiele, aber ich denke, du hast so ungefähr so diese Idee. Wenn ich das so ein bisschen an OKRs erinnern, ja, in diese Richtung kann man bei diesem Punkt auch mit reingehen, wollen wir hier aber nicht weiter vertiefen. Also ganz wichtig, damit du die breite Masse deiner Organisation hinter dich stellen kannst, brauchst du eine starke Vision, damit du aber auch zeigen kannst, dass du diese Vision erreichst im Laufe des Projektes und damit dann kein Projekt kein fliegender Holländer wird, ja, machst du natürlich messbare Ziele daraus. Der zweite Punkt geht darum, eine geeinte Führung inklusive Managementunterstützung zu haben. Ich durfte einmal erleben, wie es aussieht innerhalb eines Change-Projektes, wenn ich keine geeinte Führung habe. Da ging es darum, dass einmal eine Uneinigkeit herrschte, was das Projektziel anging. Und zwar sollten Prozesse harmonisiert werden über mehrere Standorte hinweg. So, da gab es halt bei vielen Beteiligten innerhalb der Führungsriege intern eine unterschiedliche Ansicht, ob dieses Ziel überhaupt sinnhaft ist oder nicht. Also man hat geglaubt, man hat eine starke Vision, aber man hatte keine geeinte Führungsmannschaft hinter dieser Vision. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist schlicht und ergreifend das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, dass schlicht und ergreifend sich die Führungsriege darunter dran zerrieben hat. Und wenn sich schon die Führungsebene, also Teilprojektleiter, Programmleiter, es war auch noch ein hybrides Projekt. Agile Coaches, die einzelnen Scrum Master. Was will ich denn von den Teams erwarten, dass sie dann halt am Ende des Tages diesen Change wie ein Guss hinstellen, dass er auch einen wirklich Mehrwert bieten kann? Und in dem Fall wurde halt Software halt hergestellt und die einzelnen Teams, die sich uneins waren, das hat man dort da an den Stellen halt auch in den Schnittstellen gesehen, dann nämlich so gut wie gar nichts funktioniert. Der nächste Punkt, der darauf einzahlt, ist folgender Satz. Und zwar, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das ist wirklich ganz wichtig. Du kannst nicht verlangen, wenn du keine geeinte Führung hast, dass die Organisation dann mehr oder weniger geeint hinter deiner Vision hinterherläuft. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt also, am Anfang ist wirklich sehr viel Energie reinzusetzen, nachdem du diese Vision halt hast, auch eine geeinte Führung zu haben und dort auch eine, ich will nicht sagen, dass alle gleichgeschaltet sind, das ist auch voll und ganz Quatsch. Das heißt also, Sachargumente, Sachkonflikte, völlig in Ordnung. Aber wenn die ganze Führungsriege sich nicht darauf einigt, auf das Ziel und wie sie grundsätzlich damit vorgeht, dann wird alles hinterher ein Folgefehler sein und das Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Das heißt also, achte wirklich darauf, dass an dieser Stelle hier die Führung eins ist. Und lieber auf jemanden verzichten, als riesengroßen Störer und Widerstand mitzunehmen und dann lieber dann auch auszutauschen. Der dritte Punkt handelt davon, die Zielgruppen deines Changes zu identifizieren und sie auch zu verstehen. Was meine ich damit? Du hast eine vernünftige Vision, also eine starke Vision aufgebaut. Du hast eine Führungsmannschaft, du hast dich auf das Verfahren, wie es umgesetzt werden soll, geeinigt. So, was dann halt ja losgeht, ist ja mehr oder weniger, wenn du ja diese Organisation änderst oder dort eine Änderung einführst, dann hast du gleichzeitig, ich nenne es mal liebevoll, ein Sozialexperiment. Du hast es mit Menschen zu tun. Und die haben unterschiedliche Interessen, sie sind auch unterschiedlich betroffen. Das heißt also, bestimmte Teile für deinen Change sind relevant, bestimmte Teile sind weniger relevant. Einfaches Beispiel. Wenn du zum Beispiel eine Software einführst, um zum Beispiel Artikelstammdaten für einen Versand zu importieren, weiter vernünftig anzureichern, damit du halt, das nennt man Golden Records erstellst, also Artikelstammdatensätze, die wirklich Gold sind und zum Verkauf für einen bestimmten Kanal ausgespielt werden können, wo wir schon wieder fast bei Amazon Marketplace sind. Wenn du an dieser Stelle sozusagen bist, gibt es unterschiedliche Parteien, die davon unterschiedlich betroffen sind und unterschiedlich angesprochen werden müssen. Zum Beispiel die Artikelstammdaten werden von Lieferanten bereitgestellt. Die müssen sie dann aber natürlich auf eine gewisse Art und Weise an die Rampe stellen, damit du sie auch weiter verarbeiten kannst. So, sie sind aber wiederum nicht 1:1 Bestandteil deiner Organisation, sind aber trotzdem betroffen, brauchen trotzdem eine bestimmte Kommunikation. Dann habe ich zum Beispiel eine bestimmte Mannschaft oder ein bestimmtes Team, die sich halt darum kümmert, dass diese Stammdaten veredelt werden und dass diese Golden Records entstehen. So, die haben natürlich auch mal einen ganz anderen Anspruch, ja, mit dieser Software zu arbeiten und bei diesem Change betroffen zu sein, was auch die Arbeitslast und Vorgehen und wie die Tools aussehen sollen, als zum Beispiel der dahintergelagerte Online-Shop, der diese Daten in einem Fall nur nimmt und ausstrahlt, also fast das gleiche tut wie vorher auch. So, und diese unterschiedlichen Zielgruppen gilt es einmal zu definieren, ja, in der Politiklandschaft könnte man auch sagen, man sucht sich die einzelnen Wählerschaften, ja, wo ich die Unterstützung halt habe und sehe, wo sind die Needs, wo könnten aber auch, ne, wir sind ja beim Thema Widerstand, wo könnten aber Widerstände entstehen. So, und für dieses Verstehen, ja, dann kommen wir schon fast zum nächsten Punkt Nummer 4, ja, damit ich es wirklich verstehen kann, muss ich in einen ehrlichen, offenen Dialog mit ihm treten und in eine offene Kommunikation. Erst dann, wenn ich in einen vernünftigen Dialog trete und offen kommuniziere, was bei diesem Change sozusagen abgeht, kann ich auch Einwände abfangen, kann ich Feedback aufnehmen. Und das ist in der Hinsicht ganz wichtig, egal wie viel Masterminds, Business-Analysten und Konzepte du halt ranstellst oder Product Owner. Keiner wird es so im Detail Ende zu Ende denken können, wie es jeder Einzelne dann halt in seinem Bereich für einen bestimmten Arbeitsschritt halt benötigt. Der Teufel ist bei einigen Stellen oft im Detail. Was ich in einem Konzept als einfache PowerPoint-Folie oder als dreischrittige PowerPoint-Folie hingezeichnet habe und mir ausgedacht habe, kann, sage ich jetzt mal, in einem nächsten Workshop zerschellen. Das heißt also, es ist hier wirklich ganz wichtig, in diesen Dialog zu treten und die Kommunikation zu treten. Kommen wir dann zum nächsten Punkt, Nummer 5. Dieser Dialog und diese Kommunikation, die sind sehr, sehr wichtiger Bestandteil, um halt auch alle mitzunehmen. Was aber noch viel wichtiger ist, und das ist ein guter alter Projektmanagement-Leitsatz, Betroffene zu Beteiligten machen. Also hier an der Stelle habe ich nicht nur Mitglieder in der Organisation, die davon betroffen sind. Nein, ich mache sie zu Beteiligten. Ich binde sie mit ein. Ich nutze ihr Know-how. Ich nutze ihr Wissen. Ich nutze sie halt als wichtige Ressource für diesen Change. Und da habe ich gleich zwei wichtige Sachen sofort mit dabei. Ich habe wichtige Informationen, die ich für diesen Change benötige und die mir zu guten Entscheidungen sag ich jetzt mal, verhelfen. Und das nächste ist aber auch sozusagen halt dadurch, dass ich sie beteilige, sie an diesen Entscheidungen mitbeteiligt sind, mit daran arbeiten, machen sie sich das Ergebnis des Changes auch zum Teil aneigen. Das heißt also, schon automatisch bekomme ich halt durch diese Beteiligung von so vielen Betroffenen des Changes, ja, im Grunde genommen, daraus bekomme ich halt meine Supporter fürs Projekt, weil sie auch dahinter stehen, weil sie auch es mitgestaltet haben. Kleines Beispiel aus der Praxis, kein Problem. Stell dir mal eine agile Transformation vor, wo du halt nicht nur die Prozesse, sondern auch das komplette Rahmenwerk und auch die Rollen halt änderst und die Verantwortlichkeiten für diese Rollen. Und nehmen wir mal den Fall, dass du die agile Transformation vorantreiben willst und nicht die Projektleiter, die es gerade noch gibt, mit einbettest. Nicht die Bereichsleiter, nicht die Teamleiter, nicht die Fachbereichsleiter, also das untere und das mittlere Management. Wenn du sie nicht mit einbettest, dann weißt du schlicht und ergreifend, dass du sie am Ende des Tages gegen dich hast, gegen die agile Transformation. Und wenn du dann da stehst und sagst, ja, also das böse Management und die haben das mit dem Agil gar nicht verstanden und die verstehen diese Vision nicht und die stehen allen im Weg, dann muss ich sagen, in dem Moment hast du schlicht und ergreifend deinen Job nicht gemacht. Du hast die betroffenen Rollen und Personen und Bereiche und Teams nicht mit abgeholt, nicht zu beteiligen gemacht. Du machst es natürlich da an der Stelle schlauer. Wenn du sowas vorhast, dann gehst du selbstverständlich auf diese Personen zu, selbstverständlich auf diese Teams zu und Bereiche und bettest sie mit ein, wie die neue agile Transformation denn bei dir konkret in deiner Organisation auszusehen hat. Der nächste Punkt ist wie ein riesengroßer Eisberg. Du siehst nur einige Sachen halt an der Spitze, aber die Auswirkung, die da drunter ist oder das, was da drunter ist und deren Auswirkung ist völlig elementar. Wie beim Eisberg. Du denkst, du siehst so einen kleinen Teil und fährst aber mit dem Schiff schon volle Kanne viel früher gegen den unteren Teil des Eisbergs. Und zwar ist das das Thema Angst. Wenn ich einen Wechsel habe, dann habe ich auch eventuell Zukunftsängste. Zukunft, was meine Rolle angeht, was mein Selbstbild angeht. Da ist ganz viel das persönliche Selbstbild der Menschen mit dabei. Angst, gegebenenfalls sogar viel elementarer um den eigenen Job. Wenn ein Wechsel kommt und ich bin zum Beispiel Dieselmotoreningenieur und es wird jetzt ein riesengroßer Change auf Elektromotoren umgestellt, dann werde ich mir natürlich Gedanken machen, wenn ich nicht vernünftig beteiligt bin und ich sehe, ich bin auch mit ein Teil auf dieser Reise. Das heißt, diese Ängste sind wirklich von vornherein, sage ich jetzt mal, zu berücksichtigen und auch zu identifizieren. So, dafür hast du schon vorher deine Vorarbeiten gemacht, du hast deine Zielgruppen identifiziert, du bist in einem direkten Dialog, du bist in einer Kommunikation und du beteiligst aber auch. Das heißt, du hast genug Punkte, wo du Schnittstellen halt hast, wo das Ohr aufgeht, wo können denn Ängste entstehen? Nun muss man natürlich aber auch sagen, dass halt nicht in irgendeinem Meeting, wo in der Zehnerrunde irgendeiner dann rumrennt und sagt, ja, also ich habe jetzt mal hier so ganz große Angst, ja, und so weiter, sondern diese Ängste, ja, da wirst du nur diese Spitze vom Eisberg sehen. Aber auf diese Spitzen musst du halt achten, vielleicht schon vor die Antennen darauf ausrichten und dort an diesen Stellen, wo sich das offenbart, wo Sorgen entstehen, wo die Sorgen immer wieder entstehen, da wird etwas Essentielles dahinter sein. Und dort empfehle ich, sage ich jetzt mal, One-to-One-Gespräche zum Beispiel, um halt reinzugehen, wo wirklich diese Ängste sind. Und dann kommt natürlich der nächste Punkt, nicht nur Ängste identifizieren, sondern auch auflösen. Ja, auflösen im Sinne von mit auf die Reise nehmen am besten, natürlich im besten Fall, und darüber kommunizieren, was da gerade passiert. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Wenn nicht gut genug kommuniziert wird, dann hast du Leerräume. Und diese Leerräume sind Räume zur Interpretation. Ja, du möchtest eigentlich A, kommunizierst aber nicht vernünftig. Es weiß jemand nicht und eine ganze Abteilung weiß das nicht und denkt so, eventuell sind wir dann ja halt im nächsten halben Jahr komplett über. Ja, geht vielleicht schon mal proaktiv eine Kündigungswelle los. Das kann sein. Wenn du es verhindern willst, dann musst du es vernünftig kommunizieren. Nein, wir haben A vor, eure Ängste sind unberechtigt. Ja, so, und hier an dieser Stelle kannst du schon im Vorfeld, sage ich jetzt mal, viele Sachen abfangen, indem du schon bewusst bist, dass solche Ängste durch solch einen Change, sage ich jetzt mal, existieren und sie halt auch ernst nehmen und darauf, sage ich jetzt mal, halt eingehen. Punkt Nummer 7 dreht sich um die Supporter. Damit dein Change-Projekt in der Organisation in der Breite eine Unterstützung findet und nicht nur du ein Botschafter für diesen Change bist, sondern es ist ja viel besser, wenn Mitarbeiter innerhalb der Organisation Botschafter für dein Projekt werden, gilt es darum, Supporter gezielt aufzubauen. Ein Teil davon haben wir oben schon besprochen. Je mehr du davon hast von den Mitarbeitern, die du halt an diesem Change dran beteiligst, umso mehr hast du auch Leute, die sich mit diesem Change identifizieren und auch Supportern werden und auch hinter dieser Vision stehen. Das heißt, diese Supporter sind sehr wichtig. Und diese Supporter, die gilt es auch aktiv zu unterstützen. Es gibt, glaube ich, nichts Ungünstiges, als wenn du eigentlich mehr oder weniger für die Sache an sich Fans hast, die hinter der Vision stehen. Also nehmen wir zum Beispiel diesen Amazon Marketplace nur als Beispiel, ja. Und da steht eine starke Vision dahinter. Und du hast Leute, die dich da supporten möchten, aber die lässt du mehr oder weniger verhungern. Also du bettest sie nicht ein, sie kriegen nicht genug Informationen, sie bekommen nicht das Material, was sie brauchen, um dich unterstützen zu können. Das heißt also, hier an der Stelle machst du es ja definitiv besser. Und sie werden aktiv mit eingebunden, sie werden aktiv beteiligt, sie bekommen die Informationen, die sie brauchen und halt alles anderen Ressourcen, Material. Ressourcen sind auch Zeit. Ja, wenn irgendjemand dich unterstützen möchte beim, ich sag mal, Testing einer Software, die er später auch mal benutzen möchte, dann muss er natürlich auch von seinem Tagesgeschäft halt auch Zeit dafür frei bekommen, damit er das auch leisten kann und Supporter sein kann. Punkt Nummer 8. Umgang mit Störern. Wenn wir gerade über Supporter gesprochen haben, die eine Botschafterfunktion für dein Change-Projekt innerhalb der Organisation bieten und dich dabei unterstützen, diesen Change vernünftig umsetzen zu können, sind Störer das genaue Gegenteil. Störer, wie der Name schon sagt, stören schlicht und ergreifend dein Projekt. Unterschwellig oder halt auch sichtbar offensiv. Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir hatten ja gerade mal so diese Ebene Politik, emotional. Und dann hat man auch die logische Ebene. So, wenn zum Beispiel im einfachsten Fall politisch gesehen die Vision ist stark genug, das versteht die jeweilige Person auch, nur sie kann nicht mitgehen, weil zum Beispiel ihre Rolle dadurch schlicht und ergreifend obsolet wird oder in Frage gestellt wird. So, hier geht es dann schlicht und ergreifend auch so ein bisschen über das Selbstbild einer Person und nichts anderes wird eine Person viel vehementer verteidigen als ihr eigenes Selbstbild. Wenn dir das klar ist, dann weißt du ja schlicht und ergreifend, dass du an bestimmten Stellen diese Störer zu erwarten hast, weil nicht jedem wird dieser Change im gleichen Maßen beglücken. Einige wird er auch schlicht und ergreifend benachteiligen. Dem muss man sich bewusst sein. So, dieses gilt es auch schlicht und ergreifend abzufangen. So, im besten Fall kannst du natürlich in dieser mit dieser Person in Dialog treten und halt die Gründe erfahren, warum in Anführungszeichen diese Stören dann halt entsteht. So, warum sie sich so verhält, wie sie verhält. Und im besten Fall kannst du auch Lösungen finden und diese Einwände von dem Störer, sage ich jetzt mal, nivellieren. Das ist der beste Weg und das ist auch der Weg, den man als allererstes gehen sollte. Es gibt aber auch zum Beispiel Fälle, wo das nicht fruchtet oder halt auch nicht klappt, wo es einfach nicht funktioniert. So, und dann gibt es halt auch wieder zwei Unterscheidungen. Entweder ist dieser Störer relevant für den Change oder ist nicht relevant für den Change. Wenn er nicht relevant ist, dann würde ich da nicht mehr so viel Energie da reinsenken für Überzeugungsarbeit. Also natürlich Überzeugungsarbeit am Anfang, so, aber auch das hat ja ein Ende, weil wir auch nur begrenzte Ressourcen haben für das ganze Change-Projekt. Ist diese Person wiederum relevant und stört massiv das Change-Projekt, weil sie auch zum Beispiel auch gegenüber oberen Führungshierarchien einen Einfluss hat, dann gilt es, sage ich jetzt mal, hier definitiv, wenn diese Störe nicht aufhört und auch direkte Gespräche nicht aufhören, hier in einen Eskalationsmodus reinzugehen, dort halt auch Gespräche anzuberaumen, auch mit der Führungshierarchie, sage ich jetzt mal, ein Treppchen halt nach oben, also da, wo es halt passt, um dort halt in Klärungsgespräche reinzugehen und halt definitiv zu adressieren, dass dieses Verhalten, dieses Change-Projekt und dieses Vorhaben, und die gibt es ja nun mal halt auch nicht für 5 €, sondern die kosten ja auch mehrere Millionen Euro im mehrstelligen Bereich, dass dort richtig, dass das dem Unternehmen richtig Geld kostet. Ja, das gilt es natürlich aber auch da an der Stelle auch zu hinterlegen, um dort eine Lösung zu finden und zur Not den Störer dann da an der Stelle beiseite zu stellen. Das ist aber die letzte Ultima Ratio. Die sollte aber bewusst sein, dass dieses passieren kann und dich darauf einstellen. Wie gesagt, der Weg, der erste Weg ist immer der wichtigste. Wer miteinander redet, dem kann geholfen werden. Und meistens können die Störer sozusagen eventuell im besten Falle sogar zu Supportern, in Anführungszeichen, gedreht werden von dir. Der neunte und abschließende Punkt ist genauso elementar wie alle Punkte davor. Alle Punkte haben sich ja mehr oder weniger auf die Organisation, auf die Person eingestellt, die an diesem Change beteiligt sind. Der nächste Punkt ist genauso elementar und genauso wichtig, und zwar das Abliefern. Und zwar kannst du eine starke Vision haben, du kannst Leute einbinden, du kannst offen kommunizieren, du kannst dich um deine Supporter kümmern, du kannst Einwände von Störern behandeln. Sobald aber die Umsetzung hakt und sich im allerschlechtesten Fall keine Ergebnisse gezeigt oder erzielt werden. Wir waren ja bei den messbaren Ergebnissen bei Punkt 1 deiner Vision. Wenn das nicht erfolgt, dann wird das Vorschussvertrauen, was die Organisation und die Beteiligten deinem Change-Projekt gegenübergestellt wird, erst am Anfang auf eine harte Probe gestellt, bis es im allerdümmsten Fall reißt, was ich auch mal leben durfte. Wer der Meinung ist, in seinem Change-Projekt einmal im Monat einen Statusbericht abzugeben und nur PowerPoint-Präsentation zu präsentieren, ja, der liefert keine Ergebnisse, der liefert nur Paperware. Und in Anbetracht der Dinge, wenn zum Beispiel 5 Projekte, Teilprojekte laufen, 10 Leute, dann habe ich da 50 Leute mit ihrem Tagessatz da halt am Laufen. Wenn ich da nochmal die Supporter mit reinnehme, dann bewege ich echt Geld. Wenn aber die Organisation nicht sieht oder betroffene Keyplayer nicht sehen, dass ich Ergebnisse zeige oder die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, dann habe ich echt ein Problem, weil dann deliver ich nicht. Und dann werden sich auch meine Supporter zurückziehen, dann wird sich auch die Management-Unterstützung zurückziehen. Das heißt, hier an dieser Stelle sehe schnell zu, dass du so schnell wie möglich schnelle Erfolge zeigen kannst. Ich habe jetzt öfters mal schnell gesagt, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Also, wenn ich zum Beispiel 3 Software-Systeme in Kette schalte, dann warte ich nicht natürlich, wenn ich irgendwas demonstriere, dass alle 3 wunderbar bis zum Ende mit fein spezifiziert laufen, sondern ich zeige natürlich so schnell wie möglich, dass diese 3 Systeme in einem einfachsten Modus, in einem Durchlauf, ich nehme mal den Artikeldurchlauf, Artikelstammdaten werden importiert, sie werden verarbeitet, werden in einem Folgesystem für zum Beispiel einen Online-Shop bereitgestellt. Achtung, das war jetzt wirklich stark verkürzt. So, und das gilt es so schnell wie möglich halt zu zeigen, um dann halt die Erweiterung zu nehmen. Und dann habe ich natürlich Vorteile. Einmal baue ich mit schnellen Erfolgen Vertrauen auf, damit dass ich delivern kann und dass ich auch wirklich deliver. Und ich habe sofort auch wieder die Möglichkeit für Feedback-Schleifen mit der Organisation. Geht das in die richtige Richtung? Ist der Change richtig? Haben wir euch richtig eingebunden? Gibt es irgendetwas, was nachher dann halt die Betriebsfähigkeit des Unternehmens dem im Wege steht? Ja? Oder ist dieser Artikeldurchlauf so, wie er sein soll, und ich kann am Ende des Tages meine Online-Plattform damit wirklich versorgen, so wie es halt auch geplant war. Also nicht nur einen Schritt nach vorne gehe, sondern halt auch wirklich absichere, dass das Business dort an der Stelle weiterläuft. Und dies ist wirklich elementar. Und hier kann man sich, denke ich mal, auch einen ganz guten Punkt aus der agilen Entwicklung nehmen, halt schnellstmöglich eine Iteration, halt Ergebnisse zu zeigen, sie zu präsentieren, abzustimmen, Feedback abzuholen, das Feedback einzuarbeiten. Deswegen bin ich auch von diesem Verfahren, und da ist es mir mehr oder weniger egal, ob ich in einem vollen agilen skalierenden Scrum-Umfeld unterwegs bin oder in einem Hybridmodell. Das würde ich auf alle Fälle zusehen, in jedem Programm, und je größer und je komplexer es ist, umso wichtiger mit einzubauen. Kommen wir abschließend zur Zusammenfassung. Widerstand ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Es kann eine Klippe für Projekte sein, aber gleichzeitig kann es auch ein Sprungbrett sein oder der Rückenwind. Hier an dieser Stelle muss ich mir gewahr werden, dass Widerstand eine Aufgabe halt hat. Und zwar hat es die Aufgabe halt, gewisse Sachen wegzufiltern. Wenn die Vision nicht stark genug ist, wenn ich die Leute nicht abgeholt habe, sie nicht vernünftig kommuniziere, ja, ein Widerstand offenbart überall dort, wo ich handwerkliche Fehler mache und wo ich handwerklich mich darauf einstellen kann und besser sein kann, um es umzusetzen. Wenn ich dieses wiederum als Rückenwind sehe, dann kann ich das auch direkt einplanen. Was ich auf alle Fälle mache, ist, ich plane es ein, weil die goldene Regel ist ja, dass ich Widerstand sofort erkenne und ihm grundsätzlich keine Chance gebe. Ich gehe also von vornherein davon aus, dass es Widerstand gibt und bereite mich darauf vor. Genauso wie ich ja davon ausgehe, dass ich bei der Umsetzung zum Beispiel auch Risiken habe und mit einem Risikomanagement halt aktiv dagegen angehe, damit diese Risiken nicht auf einmal zu Tatsachen werden. Wenn ich Widerstand sehe, dann habe ich grundsätzlich drei Ebenen, auf denen er auftauchen kann. Rational, politisch oder auf der emotionalen Ebene. So, damit ich diesen Widerständen entgegenwirken kann, ja, haben wir halt die neuen Punkte besprochen, die halt auch auf diese drei Ebenen einzahlen. Wirklich ist ganz wichtig, dass ich dafür sorge, dass ich eine Vision habe, die einmal jeder versteht, umso einfacher, umso besser. Ja, also eine hohe Auswahlmöglichkeit beim Marketplace, damit Leute das beste Produkt für sich raussuchen können und gleichzeitig auch eine super Plattform bieten, damit Verkäufer darauf richtig erfolgreich sein können und halt auch den Marketplace damit auch wieder pushen können. So, das heißt also, hier an dieser Stelle brauche ich diese tragfähige Vision. So, dann kommuniziere ich klar, damit ich keine Freiräume zur Interpretation liefere, damit jeder mitgenommen ist. Ich mache Betroffene zu Beteiligten. Das heißt also, dass ich Leute bei der Lösung auf diesem Weg, diesen Change halt auch umzusetzen, Lösung zu finden, mit einbringe. Daraus ergebe ich schlicht und ergreifend, bekomme ich Supporter, die Botschafter für mein Projekt sein können und mich unterstützen und mich auch an der Stelle halt unterstützen und für mich sprechen und für das Projekt sprechen, was ja noch viel wichtiger ist, wenn ich gar nicht mit im Raum drin bin. So, dann bin ich aber auch nicht so blind und denke, ich habe nur Supporter. Ich werde natürlich auch an einigen Stellen Störer halt haben. Entweder, weil der Change politisch nicht in den Kram passt oder nicht in die Agenda passt und aus vielen anderen Gründen auch. Da musst du dich auch ganz gezielt drauf einstellen, dass es diese Störer gibt. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass du das nach guter alter Helmut Kohl-Manier immer nur aussitzen kannst, sondern dass du dem gewahr wirst, dass es Störer gibt. Hier bietet sich natürlich als allererstes der Dialog an, um die Gründe herauszubekommen, warum der Störer stört. Vielleicht ist es ja auch nur dein Bild, dass er stört. Und auch hier wieder gibt es vielleicht etwas, wenn eine Lösung gefunden wird, dass du aus einem Störer auch wieder schlicht und ergreifend einen Supporter machst, wenn du vernünftig damit umgehst an der Stelle. Und was abschließend wirklich immer noch ganz wichtig ist, am Ende muss dieser Change in seine Umsetzung abliefern. Damit du dieses absicherst, sorgst du ziemlich schnell für sichtbare Ausrufungszeichen, noch ein Ausrufungszeichen, sichtbare Ergebnisse, so dass die Organisation einmal sieht, es geht voran, daran gemessen an diesen messbaren Zielen, die wir oben gesagt haben, dass ich auch schnell auch Erfolgserlebnisse sehen kann. Und gleichzeitig kann die Organisation immer sehen, oh, ist diese Zwischenlösung, die jetzt gerade gekommen ist, passt die eigentlich oder müssen wir in eine andere Richtung gehen? Das heißt, ich biete auch immer wieder die Möglichkeit, über Feedbackzyklen und das Zeigen der Ergebnisse den Change richtig auf Kurs zu halten. Kommen wir zum letzten Teil des Podcasts und zwar geht es um den Feedback-Blog. Hast du Anregungen, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik? Schick es mir gerne als Direktnachricht an mein LinkedIn-Profil. Den Link zu meinem LinkedIn-Profil packe ich dir hier in die Shownotes. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Tschüss, Stefan Schaaf.